Ja, meine Liebe, also Thema im Moment, Paradieses Imagination, die wir schon besprochen hatten. Als nächstes die Grals Imagination, also Paradieses Imagination hängt zusammen mit der hellsichtigen Wahrnehmung des physischen Leibes. Also im Grunde in der Nacht, wenn man bewusst wäre oder ist und bewusst aber eben für die geistige Seite und zurückblickt auf den physischen Leib, dann erlebt man letztlich die Paradieses-Imagination. Wobei wir eben festgestellt haben, dass der physische Leib dabei eigentlich so wie ein sehr eingetrocknetes Schrumpfungsprodukt erlebt wird, also als etwas sehr Abgestorbenes eigentlich. Und erst, ja. Und erst wenn sich diese Paradieses-Imagination weiter entfaltet, indem man sozusagen weiter zurückblickt in der Zeit in Wahrheit, dann erst kommt diese volle Paradieses-Imagination zustande, also mit den wilden Tieren drinnen und oder mit den Tieren, wenn man so will, und dann zuletzt also mit den Pflanzen in umgekehrter Reihenfolge. Also man erlebt zuerst das Tierische, dann das Pflanzliche. Und merkt dann auch, das wird später wichtig sein, auch für die Kain- und Abel-Geschichte, man merkt auch, was die Ursache der Zusammenschrumpfung ist. Die Ursache liegt bei einem selbst und liegt also vor allem im eigenen Astralleib begründet und in dem Egoismus, der da drinnen steckt. Also Egoismus ist eine zusammenziehende, wenn man so will, austrocknende Kraft. Also so könnte man das von der Seite her beschreiben. Und dieses Schrumpfungsprodukt, also das dadurch entsteht, das hängt zum Beispiel dann auch, aber zusammen so das Übergangserleben bei der Gralsimagination, eben die Gralsburg selber, die hängt ja eigentlich mit der Hirnschale zusammen. Also das ist eigentlich die Gralsburg da oben. Und das entwickelt sich auch, kann sich auch aus dieser Imagination heraus entwickeln. Also wenn man spürt, also wird das immer mehr vertrocknet sozusagen. Und besonders da oben, also da ist dieser Prozess am allerstärksten, dann ist das diese fast unüberwindliche Mauer, spiegelglatt, in Fugen, selbst der Gedanke gleitet ab, also wie es da Goethe so schön, gar nicht, er schildert scheinbar gar keine Gralsgeschichte oder was, aber die Burg vom Faust im zweiten Teil, wo dann die Helena sie hinflüchtet, das ist genau die Beschreibung der Gralsburg in Wahrheit.
Hat er das irgendwie imaginativ gesehen? Also.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob er es selber irgendwie mit der Gralsgeschichte in Verbindung gebracht hat, aber es hängt damit zusammen. Es hängt damit zusammen und auch dann diese ganzen Gartenlauben und was dann da alles ist, wo er dann mit der Helena verschwindet und wo dann der Euphorion geboren wird. Das sind also diese ganz lebendigen Ätherkräfte letztlich.
Wir haben 3 Jahre in Weimar gewohnt,
Ja.
von 2000 bis 2003. Und
Ja.
da gab es, oder da gibt es bis auf den heutigen Tag, einen schönen großen Park unten am Fluss
Ja,
der
ja.
Ilm.
Ja,
Und da sind
genau.
verschiedene, da ist das Goethehaus drin.
Ja, genau, kenne ich ja.
Ja, du warst auch
Ich war auch da, 2003 nämlich waren wir dort.
Ach so?
Ja,
Schon
2003 ist schon lang her, ja.
Wahnsinn.
Vielleicht war sie da gerade noch dort.
Ja, wir waren sicher noch dort.
Ja.
Ende 2003.
Nein, wir waren im Sommer, glaube ich. Ja, oder früh.
Goethes Examen kam.
Ja, es war im Sommer, genau, es war zu Goethes Geburtstag, also 28. August, in der Gegend herum, so eine Woche oder 10 Tage, ich weiß nicht genau wie lang.
Und da sind ja einige von diesen schönen Pavillons in diesem Park.
Ja.
Und wenn man da im Sommer oder im Frühling durchgeht, wenn da die Hecken und die Bäume und
Ja.
die Wiesen blühen, das ist so fantasieanregend.
Ja, ja, ja,
Sich
ja.
vorzustellen, na ja, hier ist er gegangen aus seinem Sommerhäuschen
Ja.
und bis an die Ilm hinunter und hat ja alles studiert, was ihm
Sofort,
vorkam.
ja, genau.
Es hat das genau
Ja.
angeschaut.
Ja. Richtig.
Ja. Straße, ihr kennt es.
Ja, ja.
Nur die Burg habe ich nicht gesehen. Na, wo wir jetzt vorher gesprochen
haben. Ja.
Das Bild, woher er das hat.
Woher? Ja, naja, es ist.
Dieses Haus da oben, wo der Steiner gesessen ist.
Ja.
Und dieses ganze Goethe-Werk,
ja,
aufgearbeitet hat. Das ist wirklich wie eine finstere.
Das ist ja, das ist eine wirkliche Burg. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt.
Das sieht man ja an manchen Stellen vom Park aus.
Ja, es ist richtig, weil das liegt so weit oben.
Ja,
stimmt. Stimmt. Das ist eine richtige Festung, wirkt es.
Ja, da sitzen die Wissenschaftler drin.
Ja, so schaut es aus. Stimmt. Ja, also das ist jedenfalls die Gralsburg da oben, um die es geht. Und. Also das leitet über dann zur Gralsimagination. Gralsimagination ist eben dann die Wahrnehmung des Ätherleibes, also namentlich der Ätherkräfte, die mit dazu beitragen, dass in der Nacht der Organismus regeneriert wird, wieder namentlich also das Gehirn oben auch. Also weil das leidet am meisten unter der Bewusstseinstätigkeit. Weil die Bewusstseinstätigkeit ist es ja, die uns eigentlich abbaut, also die den ganzen Organismus abbaut. Im Grunde hängt, naja, wie wir es jetzt da gelesen haben, Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, gut, das hängt dann damit zusammen, aber schon die Erkenntnis, die eben auch trennt in Gutes und Böses, also das heißt, die Richtung Verstandeserkenntnis letztlich geht, die bringt die Todeskräfte. Also weil dieses Bewusstsein, das dazu notwendig ist, entsteht nur dadurch, dass also Ätherkräfte zerstört werden im Grunde oder jedenfalls nicht im Organismus wirksam werden können. Und das muss in der Nacht ausgebessert werden. Und der Heilige Gral ist im Grunde nichts anderes als diese Kräfte, allerdings jetzt durchchristet, eben in einer ganz neuen Qualität, eben seit dem Mysterium von Golgatha, weil da geht es also namentlich auch um die Ströme des ätherisierten Blutes, die vom Herzen aufsteigen, eben nach oben und da das Heilende sind für das, was unsere Bewusstseins- und Verstandestätigkeit kaputt macht. Darum ist der Amphortas ist verwundet, also der Gralskönig, und die Verwundung hängt in Wahrheit zusammen eben mit den Verstandeskräften, die den Lebenskräften entzogen werden. Weil womit, mit welchen Kräften denken wir? Wir denken mit den Ätherkräften, die hauptsächlich sogar für die Fortpflanzung notwendig sind. Weil Fortpflanzung, da steckt das ganze Menschenwesen drinnen, im Grunde. Das heißt, das sind die Ätherkräfte, die das ganze Menschenwesen hervorbringen können. Jetzt ist der Mensch aber der Mikrokosmos, der eigentlich den ganzen Makrokosmos abspiegelt. Das heißt, indem wir einen Teil dieser Kräfte für die Erkenntnistätigkeit verwenden, erkennen wir theoretisch die Gesetzmäßigkeit des ganzen Kosmos im Grunde, weil darum ja immer in der Bibel dann Adam erkannte sein Weib und dann wurde halt der Abel geboren und so weiter. Also da ist auf den Zusammenhang zwischen Fortpflanzung und Erkenntnis hingewiesen und daher ist der Amphortas verwundet an den Fortpflanzungsorganen. Also das ist eben einfach eine Wahrheit, die in Wahrheit in jedem Menschen drinnen steckt. Das geht uns allen so, egal ob wir jetzt Mandel oder Weiberl sind, das ist ganz unabhängig davon, indem wir eben diese bewusste Verstandeserkenntnis uns erworben haben, mussten wir eben auf einen Teil dieser Regenerations- und Fortpflanzungskräfte verzichten. Oder verzichten darauf, sagen wir besser so, dass sie tätig sind, um den Organismus zu gestalten, zu durchleben, sondern wir verwenden sie eben anderweitig. Und wir verwenden sie im Dienste zunächst einmal unseres Egoismus. Das kommt also dazu. Weil wozu verwendet man hauptsächlich den Verstand? Eigentlich hauptsächlich für den Egoismus. Also wenn man sich halt anschaut, das ganze Wirtschaftsleben, Technik, die sich dieser Verstandeskräfte bedienen, das steht letztlich im Sinne des Eigennutzes. Ich meine das jetzt gar nicht böse, habe ich ja eh schon oft gesagt, dass auf den Egoismus können wir gar nicht verzichten. Also ich kann nicht sagen, nein, wir wollen überhaupt keinen Egoismus mehr, das wird nicht funktionieren, dann können wir nicht auf Erden leben. Also ein gewisses Maß ist notwendig, aber das ist halt eben mit die Folge des Sündenfalls. Und die Gralsgeschichte geht also darum, welche Gegenkräfte kann ich eben aktivieren, um das auszugleichen, was dadurch abgetötet wird, durch diese Egoismuskräfte. Und das heißt, das wird dann auch ein Punkt sein, der wichtig ist in Betrachtung der Kain- und Abel-Geschichte, das hängt auch mit dem Thema zusammen. Aber nur auch schon als Vorgriff gesagt, die eigentlich Tätige, die eigentlich, also wie soll ich sagen, der Erdentwicklung und namentlich unserem Zeitalter angemessene Strömung ist die Kainsströmung, nicht die Abelströmung. Die ist auch irgendwo da, aber die eigentliche ist die Kainsströmung. Und die, zum Beispiel die Rosenkreuzerströmung ist eine Kainsströmung. Und also da geht es ums Umarbeiten der Erde letztlich. Also das ist also die Voraussetzung für eine spätere Vergeistigung des Ganzen. Aber während das Abel-Prinzip etwas ist, was im Grunde im Geistigen bleiben will, noch. Also im Alten drinnen, aber der Weg des Menschen führt durch die Erdentwicklung eben durch und das wirklich Umgestalten der ganzen Erde bis zum Erdkern im Grunde. Jetzt nicht äußerlich mit Schaufeln sozusagen, auf das kommt es gar nicht an. Wir sind schon ganz heftig dabei, bis ins Innerste der Erde die Erde zu verändern. Das sind feine Wirkungen, aber es gibt so viele Dinge schon, die letztlich die Erde, wie soll ich mal sagen, erschüttern bis zum Kern hinunter.
Kannst du mal ein Beispiel für das machen?
Naja, also ein ganz simples, kein positives Beispiel ist sicher, was man mit der Atomtechnologie und mit den Kerntests machen. Weil das erzeugt Schwingungen der ganzen Erdkugel, die bis zum Kern gehen. Bis zum Kern durchgehen und den auch zum Schwingen bringen. Und dadurch Veränderungen dort hervorrufen. Also das. Und das nächste ist, was auch weit hineinwirkt, sind natürlich die ganzen elektrischen, magnetischen Sachen. Das hat durchaus Wirkungen auf bestimmte Erdbereiche. Also wir tun vieles halt noch sehr blind, das ist der Punkt und die Zukunft wird dem gehören und das wird mit der wesentlichen Aufgabe eben dieser Kainsströmung sein, das viel bewusster zu tun und dem dann wirklich zu einer bewussten Verwandlung der Erde im christlichen Sinn beizutragen, was dann wirklich zu einer Vergeistigung der Erde führt und dadurch überhaupt erst die Weiterentwicklung ermöglicht, weil es wird das physisch-stoffliche des Erdplaneten wird irgendwann einmal sich auflösen, das muss so sein, so wie es mit unserem Körper jetzt auch ist, halt im kleinen Maßstab. Und aber dann muss genug davon in ein geistiges verwandelt sein, das heißt von den Kräften, die gearbeitet haben, nämlich an der Umgestaltung der Erde. Das ist das Wesentliche. Das heißt, das, was in die Zukunft geht von der Erde, ist im Wesentlichen das, was wir Menschen darin bewirkt haben. Der Rest fällt ab, das ist Vergangenheit sozusagen. Also, aber das, was wir hineinbauen, das bleibt einmal seiner geistigen Qualität nach da. Also wie der Steiner oft sagt, ja, der Kölner Dom wird sozusagen mit wieder auferstehen am neuen Jupiter. Ja, aber nicht als Kölner Dom natürlich, sondern einfach die geistigen Kräfte, die da drinnen sind, werden dann mit beitragen, die dortige Natur zu gestalten. Also, weil alles, jedes Kunstwerk wird dazu beitragen. Weil Kunstwerke sind genau das, was eigentlich die Natur über sich hinausführt. Wie es der Steiner in den Mysteriendramen so schön im ersten Drama, in dem Prolog da sozusagen, also in dem Vorspiel mit den beiden Damen, die da streiten über die Kunst. Und wo die Sophia eben sagt, aber es ist doch sinnlos in der Kunst einfach das, was in der Natur draußen ist, nachzuahmen und noch einmal zu gestalten, was eigentlich in der Natur viel besser da ist. Wäre es nicht besser sozusagen, das, was in der Natur unvollendet geblieben ist, weiter zu gestalten? Und das zumindest im Bild einzufangen, dann bringe ich was Neues heraus sozusagen und genau das macht wahre Kunst auch. Also dass sie nicht bloß abbildet, sondern weiterbildet eigentlich dort, wo die Natur unvollendet geblieben ist und sie ist an vielen Ecken unvollendet. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch unserer Erdenwelt, also dass man nicht sagen darf, die Natur ist perfekt und fertig. Sondern sie ist in vielen Dingen, in vielen Bereichen eben nicht fertig. Das ist ein ganz von den Widersachern eingeflößter Gedanke, wenn man sagt, also gut, der Mensch soll sich sozusagen zurückziehen, zurück zur Natur. Das ist also ein ganz starker Widersacherimpuls, weil der Mensch stört ja nur die Natur. Ich meine, so wie wir es heute machen, tun wir vielfach, dass wir die Natur auch zerstören. Keine Frage, und das soll nicht sein. Aber wir haben im Gegenteil die andere Aufgabe, die Natur weiterzubringen, als sie aus sich heraus kann. Weil alles, was jetzt noch an schöpferischer Weiterentwicklung in der Erde stattfinden wird, geht durch den Menschen. Also das heißt, der Schöpfungsprozess, den die Elohim mit ihren Untergebenen sozusagen gemacht haben, der ist ans Ende gelangt. Und bewusst ans Ende gelangt, um eben jetzt durch den Menschen fortgesetzt zu werden. Also das ist die Aufgabe, die wir haben. Wir haben die Aufgabe, also die Natur zu erhöhen über ein Maß hinaus, das sie selbst nicht erreichen kann, ohne Hilfe des Menschen. Das ist natürlich auch mit der Gralsgedanke, diese Kräfte, die wir erleben können da in uns, diese Ätherisierung des Blutes diese Ätherkräfte, diese durchchristeten Ätherkräfte aufsteigen, weil diese Ätherisierung erfolgt eben gerade dadurch, oder ist gerade dadurch bedeutsam, dass sich der Christus verbindet mit diesen Kräften seit dem Mysterium von Golgatha. Also da haben wir ihn unmittelbar drinnen. Das heißt, indem wir diese Kräfte bewusst beginnen einzusetzen, verbinden wir uns auch ganz bewusst mit dem Christus und arbeiten mit ihm gemeinsam sozusagen an der Umgestaltung, an der, wenn man so will, Durchchristung der Erde. Das ist ja der große Gedanke, wie dann Richard Wagner etwa in seinem Parsifal mit dem Karfreitagszauber drinnen hat. Also dass durch das Karfreitagsereignis, so wie es sich sozusagen immer wiederholt, dadurch hat sich der Christus mit der Erde verbunden und durch diese Christuskraft wird die Erde verwandelt. Aber sie wird verwandelt eben vor allem auch durch die Mithilfe der Menschen. Also wir sind Teil des Ganzen. Und das Ganze würde also nicht funktionieren, wenn wir nicht mitarbeiten würden. Also es würde nicht ein neuer Jupiter entstehen, also als nächste Verkörperung unserer Erde, wenn wir Menschen nicht mitarbeiten würden. Wenn kein einziger Mensch mitarbeiten würde, würde dieser Jupiter überhaupt nicht entstehen. Dann gäbe es also nur irgendeinen Schlackenplaneten, der der alles Zurückgebliebene hat und was anderes gäbe es dann aber nicht. Wenn wir mitarbeiten, wird es eben so sein, dass es diesen neuen Jupiter oder das neue Jerusalem geben wird und sicher auch einen Nebenplaneten, eine Art Mond, der alles das zunächst einmal mit sich trägt, was das Entwicklungsziel der Erde nicht erreicht hat. Den werden auch die Menschen bevölkern, die mit ihrem Ich nicht so weit gekommen sind, eben um diese Kräfte rege zu machen und zur Umwandlung der Natur auch einzusetzen, letztlich. Das heißt nicht, dass die auf ewige Zeiten verloren sein müssen, es ist also noch lange Zeit möglich, aus dem wieder herauszukommen, aber zunächst einmal nehmen sie nicht an der normalen Entwicklung teil und müssen dort unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen nachholen, was sie auf Erden versäumt haben. Und dann ist eventuell ein Anschluss möglich. Und es sind natürlich vor allem die arimanischen Kräfte, die da sehr stark gegensteuern. Die arimanischen Kräfte, großes Problem sind dann auch die Asuras. Wenn ihr euch erinnert an das Erdinnere, dann wisst ihr so, die innersten drei Erdschichten haben vor allem mit diesen Asuras zu tun, mit diesen Nachtgeistern, mit diesen Geistern der Finsternis, die eben in der Bibel auch Laila genannt werden, die aber interessanterweise gerade über diese ganz starken Kräfte verfügen, diese starken Aufbaukräfte. Das sind eigentlich die in der Nacht auch mithelfen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Gralsimpuls geschildert habe, muss man dazu sagen, ja, aber da sind diese Impulse der Asuras sozusagen auch drinnen oder dabei, die gerade diese Ätherkräfte aus dem Fortpflanzungsbereich holen. Also diese eigentlichen Gralskräfte gehen von da aus, aber sie verbinden sich mit diesen Kräften, die von da unten kommen. Und daher, wenn man so will, ist der Sitz des Christus auch irgendwo im Erdzentrum, irgendwo in der Gegend, und genau dort sitzen auch die Asuras. Ja, dort sitzt sogar der Erdendämon, der Sorat, oder auch Sonnendämon, wie immer man es will. Also auch die stärksten Widersacherkräfte sind dort. Aber Widersacherkräfte eben nur dann, wenn sie am falschen Ort und zur falschen Zeit wirken. Sie sind für sich nicht böse, sondern im Gegenteil, sie sind absolut notwendig. Und gerade diese asurischen Kräfte sind absolut notwendig auch für die Verwandlung des Erdplaneten. Also von dort kommen ganz starke Kräfte. Und die werden auch von den Menschen immer mehr, nutzbar gemacht werden. Der Punkt wird sein, ob es uns gelingt, eben die kosmischen Kräfte mit diesen Kräften in richtiger Weise zu verbinden. Weil wenn sie nur einseitig wirken, dann führt es zu einer Katastrophe, weil dann führt es letztlich zu einem sehr schnellen Zersprengen des ganzen Erdplaneten, wenn ich diese Kräfte freisetze. Ich brauche eigentlich die kosmischen Kräfte als Gegenpol dazu und erst in dem Gleichgewichtszustand werden sie fruchtbar. Also, das heißt, dann werden wir den Gralsimpuls für die ganze Erde fruchtbar machen. Das ist also die große Aufgabe. Und dann ist sozusagen das neue Jerusalem, sprich der neue Jupiter, das Bild dafür, was diese Gralsburg einmal werden wird, in jetzt planetarischer Dimension. Und da sieht man aber auch den Zusammenhang, weil wir gesagt haben, die Gralsburg hängt aber mit dem da oben zusammen. Also sie hängt auch damit zusammen, namentlich wie wir dieses Kopfelement verwandeln, vergeistigen einfach. Weil das Äußere fällt ja ab. Also fällt ja schon bei jeder Reinkarnation ab. Also wenn wir in die nächste Inkarnation gehen, ist eigentlich der Kopf erledigt. Und der restliche Organismus wird Kopfbildekraft. Und nur was überbleibt, es bleibt eine ganz große Summe über, die in gewisser Weise wie Kopfbildekraft ist, sozusagen, die aus der letzten Inkarnation herausgeht, die aber dann weitergeht und praktisch, wenn ich jetzt die ganze Menschheit zusammennehme, Planetenbildekraft wird. Also das heißt Kopfbildekraft, der Kopf ist ja eigentlich so eine Kugel. Im Grunde, ein bisschen was hängt da halt dran, so was Gliedmassenartiges, aber im Grunde eigentlich ist es eine Kugel, das heißt, es ist eigentlich so ein kleiner Planet da oben, in Wahrheit. Und das heißt aber auch, dass die Veränderung und Umwandlung der Erde sehr stark zusammenhängen wird, auch eben mit dem, wie wir das da oben verwandeln. Und da spielt das Denken also auch eine ganz große Rolle. Das Denken jetzt als ein Werkzeug, also nein, nicht als ein Werkzeug, als eine Tätigkeit, die auch das Gehirn umbildet. Das kann man ja durchaus zuschauen, wie das Denken das Gehirn umbildet, und das wird immer stärker werden. Also zumindest bei den Menschen, die eine geistige Entwicklung durchmachen. Bei den anderen, die die geistige Entwicklung nicht durchmachen, wird das Gehirn immer mehr zu einem Art Gehirnautomaten werden, und dann wird das Denken kein eigentliches Denken mehr sein, sondern dieser Gehirnautomat wird Gedanken ausspucken, sozusagen, in gewisser Weise. Gedanken, die eigentlich schon gedacht sind. Also das, weil eigentliches, wirkliches Denken ist ein schöpferischer Prozess, der etwas aus dem Geistigen holt und dann sozusagen zum Gedanken formt, und der Gedanke ist aber das Produkt davon. Und also das Gehirn kann niemals schöpferisch Gedanken erzeugen. Das kann es nicht, aber es kann weil es durch diese schöpferischen Gedanken gebildet wird, kann es die sozusagen in seiner Struktur dann festhalten. Und die kann es unter Umständen als Gehirnautomat wieder ausspucken. Dann sind wir wirklich sowas wie ein Biocomputer letztlich. Kann sehr intelligent sein, aber es ist halt dann eine arimanische Intelligenz, weil nichts Schöpferisches drinnen ist, kein Ich drinnen ist, das eingreift. Sondern es denkt dann eben automatisch. Und gerade gegen das müssen wir ankämpfen. Also das müssen wir überwinden, weil die arimanische Tendenz ist ganz stark und drängt ganz, ganz stark in diese Richtung. Also zum Beispiel weltweit kann man sagen, das Bildungssystem ist ein geniales Mittel, um das herbeizuführen. Also zumindest in der sogenannten zivilisierten Welt, und die reicht sehr weit diesbezüglich, ist es genau das Mittel, um langsam das Gehirn zum Gehirnautomaten zu programmieren und alles andere auszuschalten. Das ist der Ahriman, der dahinter steckt. Da braucht man jetzt gar nicht an eine große Weltverschwörung denken, hinter der steckt Ahriman, und der findet sich halt die Leute, die das ausführen im Grunde, weil er sie inspiriert. Und ohne dass sie voneinander wissen, ergänzen sich die Dinge so gut, die sie tun. Dass das dann einfach zusammenwirkt und zusammenpasst. Also das ist einfach unheimlich genial. Und das heißt, es wird immer mehr auch kommen, dass dann die Wissenschaft natürlich beweisen kann, dass das Gehirn sozusagen denkt. Das wird ganz evident sein. Das wird ganz evident sein, wenn man eben diesen Unterschied zwischen wirklichem Denken und diesem Gehirnautomaten nicht verstehen wird. Und es wird dem Gehirnautomaten an arimanischer Intelligenz nichts mangeln. Also der wird sehr, sehr, sehr ausgefeilt sein, dieser Intellekt. Und diese Kräfte, die aus dem Gralsimpuls kommen, die können aber dagegen arbeiten. Und schauen wir uns vielleicht ein bisschen jetzt noch einiges an, was im Umfeld dieser Gralsgeschichte wichtig ist. Weil es ist auch nicht ganz zufällig, dass diese Gralserzählung, wann taucht denn die auf? Sie taucht also so im späteren Mittelalter auf, also so eine der ersten Gralsdichtung, oder die erste überhaupt, ist eben die von Chrétien de Troyes, also Christian von Troyes. wo Steiner immer sagt, das ist eigentlich die authentischste, obwohl auch der Autor selber, also der Kardinal Toll, deutlich betont, er gibt die exoterische Geschichte, also er schildert nicht die esoterische Geschichte. Also es ist sozusagen nur das äußere Schattenbild davon in Wahrheit. Aber sie ist sehr authentisch, sie ist nicht vollendet, von ihm selber zumindest nicht. Also sie reist eigentlich relativ kurz nach dem ab, nachdem er da in der Karlsburg scheitert, weil er eben die entscheidende Frage nicht stellt und das alles vorbeiziehen lässt und dann am nächsten Tag halt die Burg verlässt und keiner mehr da und dann auf seine Irrfahrt geht.
Und das ist das Gelände vom alten Frankreich,
gell? Mhm. Ja.
Und ich glaube, man spricht diesen Namen anders aus. Chrétien de Troyes.
De Troyes, kann, ja. Aber er schreibt sich mit Y.
Ja,
mhm.
Und das ist die alte Schreibweise.
Mhm. Mag sein, ja.
Also im Niederländischen gibt es die Version IJ.
Mhm. Ja.
Als Y.
Weil es ist auf jeden Fall Altfranz, es ist ja auch in Altfranzösisch verfasst.
Ja.
Die
will ich da nicht kontrollieren.
Nein. Du, mein Französisch. Ich habe im letzten Urlaub gemerkt, das ist nicht weit her. Ich habe zwar ein paar Sachen sagen können, aber was mir dann geantwortet haben, habe ich kein Wort verstanden. Ja, aber doch, um was geht's?
Du, und in welchem Landstrich weiß man das?
Naja.
Ungefähr war, oder?
Naja. Es hängt mit der elsässischen Gegend irgendwo zusammen, zumindest ist die in der Nähe irgendwo. Also vor allem der Parsifal, nachdem er die Burg wieder verlassen hat, trifft er ja auf die Sigune, die ihren toten Geliebten am Schoß hält. Also so eine Art Pietà-Bild, das da entsteht. Und mit der kommt er eben ins Gespräch die sagt ihm dann eigentlich erst so richtig, welchen Fehler er gemacht hat, weil er hat das noch gar nicht so richtig mitgekriegt, dass er überhaupt einen Fehler gemacht hat. Er hat sich doch nur an das gehalten, was ihm der Gurnemanns gesagt hat, dass er lieber schweigen soll, weil er in den ritterlichen Tugenden noch nicht so genau Bescheid weiß. Also soll es eher zurückhaltend sein. Und das hat er da ganz wörtlich genommen und hat also die Frage nicht gestellt. Und die Sigune klärt ihn dann auf, dass das ein ganz schwerer Fehler war, dass er also mit der Last jetzt weiterleben muss und dass ihn das viel Mühen kosten wird und dass das ein großes Malheur eben für alle ist.
Und von dem Moment an habe ich verstanden, zieht diese unglaubliche Traurigkeit in den Parsifal.
Ja.
Weil bis zu dem Moment,
er
ist verwundert.
Ja, er ist verwundert, erstaunt. Und
da ist am nächsten Morgen, wo sind die alle? Und dann reitet er in dieser Verwunderung und mit dem Gespräch mit der Sigurd.
Genau.
Da kommt dann diese abgründige Traurigkeit.
Ja. Aber damit wacht auch das Bewusstsein auf. Und das ist das eher, was ich hinaus wollte, weil es geht um einen Bewusstseinswandel. Also der zu dieser Zeit eben auftritt. Also der Parsifal ist geschrieben 1190 ungefähr. Also dieser erste Parsifal, der Wolfgang von Eschenbach, ist dann so 20 Jahre später ungefähr. Und es gab auch einige Fortsetzungen, oder es gibt mehrere Fortsetzungen von dieser unvollendeten Geschichte, also die ja dann bis auch dorthin gehen, wo der Parsifal letztendlich dann Gralskönig wird. Also da besucht er aber zwischendurch noch einmal die Gralsburg, findet wieder nach langen Irrfahrten hin. Und erst dann ganz gegen Ende der Geschichte, also nach dem Tod des jetzigen Gralskönigs, wird er dann eben auserwählt zum neuen Gralskönig. Und im Übrigen seine Gattin, die Gattin des Parsifal, wird die neue Gralshüterin. Weil zuerst ist sie ist zwar dann nicht namentlich genannt in dem von Chrétien de Troyes, aber dann bei Wolfgang von Eschenbach ist sie genannt Réponse de Joie, Réponse de Joie, also die Freude bringt, wenn man so will. Joy im Englischen. Und die wird eben abgelöst dann durch die Gattin des Parsifal, die beim Wolfgang von Eschenbach Conduire d'amour heißt. Conduire d'amour, die zur Liebe führt. Das ist seine Gattin und damit, das ist also sozusagen dann die Vollendung des Gralsimpulses. Also da stimmt dann das Geistige, das der Parsifal repräsentiert, mit dem Seelischen zusammen und dann funktioniert das. Aber das hängt zusammen mit einer großen Umwandlung, die überhaupt im Menschen passiert, etwa in diesem Zeitraum. Also es ist eben der Zeitraum schon relativ knapp vor Anbruch des Bewusstseins-Seelenzeitalters. Also es ist die letzte Phase des Verstandes-Seelenzeitalters, das ist schon Hochmittelalter, wo wir hingehen. Und das heißt, Hochmittelalter, die letzte Phase des Verstandes-Seelenzeitalters ist immer eigentlich schon Vorbereitung des nächstfolgenden Kulturzeitraums. Und das heißt schon leise Vorbereitung des Bewusstseins-Seelenzeitalters. Ja, ist ganz typisch auch der Impuls bereits in der Scholastik drinnen. Ganz deutlich. Und auch in der Auseinandersetzung gerade mit dem Arabismus, der auch eine Art verfrühte Bewusstseinsseele ist, allerdings mit einer Art inspirierte Bewusstseinsseele, die nicht selbst errungen ist, sondern die in gewisser Weise inspiriert ist und nicht weitergehen kann ins Geistige. Also das heißt, wo zwar sehr stark das Bewusstsein dann aufwacht für die äußere Welt, daher sind die Araber die ersten naturwissenschaftlichen Forscher im Grunde, die wirklich im modernen Sinn forschen, also gerade die Mediziner und weiß Gott was, oder die arabischen Alchemisten, die sind teilweise viel mehr schon Chemiker als Alchemisten, die eigentlich eine geistige Wandlung anstreben, sondern die erforschen schon viel mehr einfach wirklich die äußeren Stoffe. Und das geht eben nur mit einer bis zu einem gewissen Grad entwickelten Bewusstseinsseele, und das reicht aber, wenn sie für die äußere Welt entwickelt ist. Also das ist der Impuls des Arabismus im Grunde. Und Steiner schildert ja oft dann, wie der Islam ein Impuls war, um diesen einseitigen arabistischen Impuls abzufedern. Also das heißt, ein Gegenimpuls gegen dieses Einseite ganz ins Arimanisch gehende. Und
sag dann nochmal bitte den Satz dazu.
Bitte?
Sag ja. Bitte nochmal einen Gedanken.
Ja. Der ist absolut hochaktuell. Der ist hoch, also in mehrfacher Hinsicht hochaktuell, weil gerade dieser arabistische Impuls, der also jetzt zunächst einmal nichts mit dem Islam zu tun hat, sondern der schon im Grunde vorher in Entwicklung war, allerdings erst zur Zeit des Islam, also wirklich dann hervorgebrochen ist. Allerdings schon etwas vorher, weil Akademie von Gandhi Chapra und so weiter, das ist vorher, also Akademie von Gandhi Chapra ist der Ort zum Beispiel, wo der Mani, der Religionsstifter Mani sozusagen, oder der große eingeweihte Mani, also von dem die Manichäer kommen, wo der zu Tode gebracht wurde. Das war Gandhi Chapra, und dort wurde eben die medizinische Akademie vor allem von Gandhi Chapra gegründet, also eine der berühmtesten medizinischen Akademien und dort wurde bereits, man möchte fast sagen, Medizinforschung im modernen Sinn betrieben. Also das heißt im Sinne äußerer Wissenschaft, ohne geistige Erkenntnisse im Hintergrund, sondern allerdings mit einer ganz, ganz starken arimanischen Inspiration. Also das heißt, Grundlage ist dort eine arimanisch inspirierte Bewusstseinsseele, die keine Entwicklungsmöglichkeit hat, Bewusstsein fürs Geistige zu entwickeln. Das wird unterdrückt, beziehungsweise ist nicht möglich mit der Art. Aber mit dem Vorteil sozusagen, dass sie eine sehr hohe arimanische Intelligenz entwickelt, die Europäer nicht hatten. Und das war genau ihr Problem, weil jetzt kam dazu, dass also im 6., 7. Jahrhundert dann, also 632 oder so, als der Islam entsteht, als der Mohammed auftritt, ist das ein Impuls, also um dieses arimanische Prinzip abzufedern, in gewisser Weise. Es ist der Islam selber auch ein arimanischer Impuls, lustigerweise, aber einer, der diese Einseitigkeit abfängt und weil man auch die Gefahr sah, ja dann geht es nur ganz ins Materialistische und wir brauchen aber schon ein gewisses geistiges Element auch. Und was die Araber als Allah bezeichnen, naja, stammt aus der Elohim-Hierarchie, hat aber so einen gewissen arimanischen Einschlag. Und das sollte sozusagen auch eine Eingriffsmöglichkeit haben, weil es würde die große Gefahr sonst bestanden haben, dass alle geistigen Wesen sozusagen ausradiert werden und aus dem Bewusstsein herausschwinden. Und das sollte nicht der Fall sein, es sollte sozusagen nur sehr eingeengt sein. Und um eben nicht den Zugang zu verlieren zu den höheren arimanischen Kräften. Weil diese Elemente, die im Arabismus wirken, sind vergleichsweise niedere arimanische Elemente und welche, die eben sehr stark mit dem Unterirdischen zusammenhängen. Die Kräfte, die der Mohammedanismus hereinbringt, sind höhere, auch mit arimanischem Einschlag, aber höhere, geistigere, wenn man so will. Also die arabistischen sind ganz irdisch-unterirdische Impulse, könnte man sagen. Und weil es gibt ja eben bei den arimanischen Wesenheiten auch, im Grund geht es durch alle Hierarchien durch. Und für die Erdentwicklung wesentlich sind immer auch die zu den regulären Elohim, jeder hat zumindest einen luziferischen und einen arimanischen Begleiter, jeder dieser Elohim. Das heißt, die Gemeinschaft der Elohim hat eine ganze Menge Widersacherbegleiter auch. Wobei Widersacher, das Wort passt nur immer dann, wenn sie an der falschen Stelle wirken. Also man darf jetzt nicht sagen, weil wenn ich sage jetzt, was im Islam als Allah bezeichnet wird, ist sozusagen die mehr arimanische Wesensseite der Elohim oder dieser Elohim-Wesenheiten. Wenn man das jetzt gleich sagt, na gut, dann sind das die Bösen, dann wäre das falsch, weil sie sind für die Entwicklung notwendig. Und es wäre also keine Entwicklung ohne diese Wesenheiten möglich. Und jede für sich wären Einseitigkeiten. Also auch das, was das Yahweh-Elohim-Prinzip ist, ist eine Einseitigkeit, das in etwa die Mitte bildet. Wobei das auch noch dazu dann in einen Gegensatz kommt zwischen den 6 Sonnen-Elohim und dem einen Monden-Elohim. Da ist ein immenses Spannungsverhältnis in Wahrheit da. Also nach dem 6-Tage-Werk entsteht das. Und alles, was danach ist, ist hauptsächlich eine Sache, die von Jahwe Elohim ausgeht. Das hat schon seinen guten Grund, aber dadurch entsteht aber auch wieder ein unheimliches Spannungsverhältnis. Das geht halt nicht anders.
Und die Betrachtungsweise, die du jetzt beschreibst,
ja,
die hat der Goethe die phänomenologische genannt.
Ja.
Nicht die moralische oder moralisierend.
Richtig, richtig.
Ja.
Richtig, ja. Ja. Ja, man muss da sehr aufpassen. Ich meine, weil moralisch wird es immer dort, wenn der Mensch eine Tat begeht. Das kann auch eine Gedankentat sein. Dann stellt sich eigentlich immer erst die Frage, welche Kräfte hole ich da herein? Mhm. Und wenn die nicht richtig im Gleichgewicht sind, dann wird die Tat böse. Und im Grunde sind wir dann letztlich auch schuld, wenn dann im Weltgeschehen auch die eine oder andere Seite das Übergewicht bekommt. Im Grunde sind wir schuld, weil wir es zulassen. Ich meine, natürlich, wir sind oft einfach zu schwach, um dagegen anzutreten, weil diese Widersacherkräfte, die kommen eben an uns heran und sie kommen heute insofern auch leichter an uns heran, weil sich die guten, na, das ist eben das falsche Wort, die mittleren geistigen Wesenheiten, also die Mitte sozusagen bilden, um den Menschen die Freiheit zu geben, zurückgezogen haben. Das heißt, früher war viel stärker es so, dass es von Natur aus in einem Gleichgewicht war und der Mensch noch nicht so frei war, sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden und dadurch aber vor vielem auch bewahrt wurde. Aber heute stehen wir ganz bewusst immer wieder im Grunde vor der Entscheidung, welcher Kraftrichtung folgen wir mehr und da müssen wir uns manchmal aber auch zum Beispiel für ein stärkeres arimanisches Gewicht einmal entscheiden oder einmal für ein stärker luziferisches oder für die Mitte. Das, weil dieses Gleichgewicht ist ein sehr diffiziles. Das lasst sich gar nicht allgemein beschreiben irgendwie, weil ich kann sehr wohl, da könnte ich sagen, na gut, dann mache ich halt die luziferischen Kräfte stark und die arimanischen stark und jetzt hält sich das Gleichgewicht. Ne? Das kann gerade ganz schief gehen, weil die müssen auch genau aufeinander abgestimmt sein. Und bestimmten luziferischen Kräften müssen bestimmte arimanische Kräfte die Waage halten. Und wenn das nicht genau zusammenstimmt, dann ist kein Gleichgewicht, sondern dann ziehen sie erst recht, also noch stärker nach beiden Seiten auseinander. Das ist die große Schwierigkeit. Die Situation, also um auf den Islam dann einmal kurz zurückzukommen, ist ja so, dass eigentlich vom Volkstum dort oder von den Lebensbedingungen dort einmal ein unheimlich stark luziferisches Element da ist. Also gerade man stelle sich die Wüste vor. Nehmen wir nur das Bild der Wüste. Unten der tote, mehr oder minder tote Sand. Nicht ganz, natürlich, da wurde auch immer irgendwas drin, aber trotzdem ist es was relativ Totes. Ja, nicht nur Totes, sondern sogar Zerbröseltes, also wenn es eine Sandwüste ist. Also wenn es eine Steinwüste ist, ist es nur der Übergang, aber wenn es Sandwüste ist, ist es schon ganz zerfallen.
Und Steinwüste heißt, durch die Verbitterung wird auch der dortige Stein, das ist Sandstein, gell?
Ja, der wird auch irgendwann dazu zerfallen. Also irgendwann war das alles einmal Steinwüste und irgendwann wird es dann Sandwüste, wenn es durch die Erosion immer mehr zerfällt. Also das ist was Totes, Arimanisches, aber darüber muss man sich vorstellen, diese Luft, die durch die Hitze flirrt und flimmert, die hat diese Fata Morganas erzeugt dadurch, das ist das luziferische Element. Und das heißt, das Typische für das arabische Element ist eben dieses Spannungsverhältnis zwischen dem unterirdisch-arimanischen und dem überirdisch-luziferischen. Und beide ganz, ganz stark. Und der Ausgleich, den der Islam gebracht hat, ist jetzt zu dem unterirdischen, arimanischen, ein sozusagen überirdisches, arimanisches dazu zu geben, einmal, das dem das Gleichgewicht hält. Da hält das jetzt unterirdisch-arimanisches, dem hält ein überirdisch-arimanisches das Gleichgewicht, und zugleich, weil das ein relativ hohes arimanisches Element ist, hält das zugleich von oben her jetzt das Luziferische im Zaum und gibt dem ganz strenge Regeln. Aber das sind jetzt eben nicht mechanische Regeln sozusagen, sondern es sind moralische Regeln, aber ganz strenge. Das ist also das, was dann als Scharia und so weiter, als das islamische Gesetz da ist, das unerbittlich streng ist auch. Und eben gerichtet ist gegen dieses luziferische Element, dass das nicht ausufert. Und es geht aber alles natürlich zunächst einmal am Ich-Impuls vorbei. Das ist das Problem. Also es rechnet mit Menschen, die diesen Ich-Impuls nicht hereinbringen können. Mit dem rechnet es irgendwo. Und sorgt für die sozusagen, dass die nicht aus dem Gleichgewicht kommen und im positiven Sinn kann das heißen, dass sie dadurch, wenn sie in dem Gleichgewichtszustand sind, obwohl das der Islam das selber nicht fördert, aber trotzdem ihnen die Möglichkeit gibt, den Ich-Impuls aufzunehmen, weil sozusagen der Astralleib so weit beruhigt wird, dass es möglich ist, dass das Ich eingreift, stärker eingreift. Es kann aber sein, dass es also total verhindert wird, dass das Ich reinkommt. Und da gibt es halt jetzt innerhalb des Islams die verschiedensten Strömungen, welche, die das sehr wohl fördern, vielleicht nicht bewusst wissend, dass es ums Ich geht, aber sehr wohl das vorbereiten, und es gibt welche, die das ganz stark ausschalten wollen. Also das heißt, die im Grunde damit zu einem alten, mondenhaften Zustand zurückkehren wollen. Also das heißt, dann das Vorirdische sozusagen zurückführen wollen. Und
Wolfgang, ich habe jetzt eine Frage.
Ja.
Diese geistige Szenerie, die da so entsteht,
ja,
ist die auch dadurch gekennzeichnet? Du hast vorher gesagt, die Wesen, die Mitte bilden,
ja,
die haben sich zurückgezogen.
Ja.
Kann man auch sagen, dadurch entsteht ein Freiraum.
Dadurch entsteht ein Freiraum, ja.
Und in den hinein?
Ja. In den hinein kommen eben auch die Widersacherkräfte, weil die halten sich da nicht zurück. Also die haben diese Entscheidung nicht mitgemacht, dass sie sich nobel zurückhalten sozusagen und warten darauf, dass der Mensch sie ruft. Sondern die kommen von selbst sozusagen. Also die warten nicht, dass wir sie rufen, sondern die sind ungefragt da. Und es ist nicht immer so leicht, also sie zu durchschauen und zu erkennen. Und sie arbeiten sehr viel eben mit Inspirationen, die da sind. Und das heißt, nicht jede Inspiration, die wir hereinholen, muss immer auch von der Seite sein, die Mitte ist. Sagen wir es jetzt bewusst vorsichtig so weit, dass man ein bisschen wegkommen aus dem Schema Gut und Böse ist. Man kann eigentlich nur sagen, sie haben andere Aufgaben und sie verhalten sich anders. Und weil, wie gesagt, es könnte die ganze Welt nicht ohne sie bestehen. Also das wäre dann wirklich ungut und böse geradezu, wenn sie fehlen würden in der Entwicklung. Weil dann könnte sich weder der Mensch noch die Erde in der Form entwickeln, wie es sein sollte. Und abgesehen davon ist es auch gar nicht möglich, also für die ganze planetarische Entwicklungskette, dass nicht also gewisse Wesenheiten da sind, die Vergangenheit noch repräsentieren, welche die Zukunft in gewisser Weise vorausnehmen. Das hängt bis zu einem gewissen Grad mit den Arimanischen zusammen, die zumindest gewisse Aspekte der Zukunft vorhernehmen. Also Wir jedenfalls haben die Aufgabe, mit dem Ich das ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, das, was im Islam, naja, wie soll ich das jetzt einmal sagen, versucht wird, kollektiv für die Menschen zu regeln, diese Aufgabe hat bei uns oder im Christlichen jeder einzelne Mensch. Also dort läuft es zumindest hin. Wir sind aber auch bei Gott erst auf einer Übergangsstufe dorthin in Wahrheit. Und zum Beispiel das, was als die verschiedenen konfessionellen Kirchen aufgetreten ist und auftritt, ist im Grunde eben auch noch nicht dieses Ideal, dass es im einzelnen Menschen passiert, dass dieses Gleichgewicht geschaffen wird, sondern im Grunde ist es ähnlich, also wie im Islam, dass es für den Menschen geregelt wird, dass man ihm strenge Regeln gibt, wie du dich verhalten sollst, um eben da nicht ganz aus dem Gleichgewicht zu kommen, um diese Kräfte im Gleichgewicht halten zu können. Also von dem ist die Aufgabe der Kirchen keine andere im Grunde als die der Islam vertritt. Nur das, naja, ich bin mir gar nicht sicher, wie weit eben in den offiziellen Kirchen dieser Ich-Impuls wirklich verstanden wird, der individuelle. Das sehr bedingt, sehr bedingt.
Also, kirchengeschichtlich hat man ja doch nicht die Feier gefeiert, dass der Geist wieder eingezogen ist in das beseelte
Leibliche. Nein,
richtig. Das hat ja gar noch nicht stattgefunden.
Und
sie beschlossen wurde von oberster Seite 869.
Ja.
Das ist ja noch gar nicht wieder erholt.
Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also wir sind jetzt dort, wo im Grunde die Seele auch noch wegdisputiert wird. Im Grunde, also jedenfalls so etwas wie eine unsterbliche Seele ist im Großteil der gegenwärtigen katholischen und natürlich insbesondere der evangelischen Theologie geht man davon nicht mehr aus. Also ja, Seele gibt es schon im Erdenleben, aber das ist was Sterbliches. Und mit dem Tode, also man vertritt mittlerweile die meisten Theologen, der Ratzinger hat sich unheimlich gewehrt dagegen, der Benedikt XVI., schon lange bevor er Papst war, also das war so in den 60er, 70er Jahren, war schon die große, also des vorigen Jahrtausends, muss man schon sagen, gab es da große Auseinandersetzungen, also die damals geradezu skandalös waren, weil alle modernen Theologen sozusagen gedrängt haben, ja, das Seele, unsterbliche Seele, weil das widerspricht dem Christentum, das ist Neuplatonismus, dass die Seele weiterlebt, weil es geht im Christentum um Auferstehung und die Auferstehung erfolgt halt durch Gottes Gnade, wann auch immer. Damit ist also das Geistige sowieso weg, die Seele auch. Und das heißt, der Mensch ist reduziert auf den sterblichen Menschen, der dann aus göttlicher Gnade in völlig unverständlicher Weise im Grunde, also das heißt für uns nicht verstehbarer Weise, auferweckt wird dann, also zur Auferstehung gerufen wird.
Und es gibt eine Richtung in der psychologischen Wissenschaft,
ja,
die sagt, es gibt die Seele, aber die können wir individuell nicht wahrnehmen. Daher nennen wir dieses Gebilde
ja
das Geseel.
Mhm.
Das Geseel.
Ja. Ist so was sehr Nebuloses, ja. In der Psychologie tut man sich wahnsinnig schwer. Es ist ja der Ich-Begriff, ist sehr, sehr, sehr schwammig. Ich meine, vielfach dann irgendein Komplex von Vorstellungen, die sich auf einen selbst beziehen oder irgend so, also verduftet auch irgendwo das Ich. Das sind aber alles Dinge, die letztlich kommen aus diesen theologischen Entscheidungen. Man sieht den Zusammenhang natürlich nicht, aber von dort kommt dieses Denken her. Zuerst wurde das Geistige abgeschafft, jetzt wird die Seele im Grunde abgeschafft. Und das heißt, der Mensch wird immer mehr aufs Physische reduziert. Dass dann Hokuspokus irgendwo am Ende der Zeiten oder vielleicht auch gleich nach dem Tod, das ist also die neuere Richtung, dass man sagt, naja, mit dem Tod ist man eh in der Ewigkeit, also spielt die Zeit keine Rolle mehr, also erfolgt gleich die Auferstehung. Das geht dann also unmittelbar, da es sowieso nicht mehr zeitlich ist. Mit dem schlägt man sich halt in der Theologie herum, aber das ist die verbreitetste theologische Anschauung mittlerweile. Also wie gesagt, der Ratzinger war einer der Letzten, der sich noch sehr gewehrt hat davon und da ja sehr gut damals, also da war er ja noch in der Glaubenskongregation der Vorstand, also sprich der Großinquisitor, der Offizielle, da sie sehr gut mit Johannes Paul II. Verstanden hat, konnte er sein Vorgänger, konnte er diese Meinung auch also ganz offiziell mit päpstlicher Billigung veröffentlichen sozusagen und das hat natürlich ein gewisses Gewicht, aber heute gibt es nur mehr ganz wenige Theologen, die
und der Ratzinger lebt noch.
Er lebt noch, ja.
Er lebt. Das ist ja interessant.
Ja.
Kommt er aus dem Bistum Köln oder aus welchem?
Aus dem Süden kommt er, der kommt irgendwas aus dem Bayerischen irgendwo, glaube ich.
München.
Ja, so irgendwie, nicht direkt aus München, aber.
Aber ja, aber das Erzbistum.
Ja.
Passau?
Okay, ich müsste nachschauen, ich weiß es ehrlich. Nein, ist interessant auf jeden Fall. Es ist. Interessant insofern, weil er schreibt interessante Sachen, er ist ein sehr ehrlicher Mensch. Also das bin ich drauf gekommen, also das findet man in seinen Schriften. Ich meine, bei vielen Sachen steht er völlig an im Grunde, also theologisch auch und gibt es auch zu. Aber er schreibt sehr ehrlich. Er schreibt sehr ehrlich, bis wohin er mit kann sozusagen und wo nicht. Und das ist immerhin schon was. Ich meine, er ist sicher nicht so, der Johannes Paul dürfte in Wahrheit einen stärkeren spirituellen Zugang gehabt haben. Auch wenn er das natürlich als Papst nicht vertreten konnte. Das kommt dazu natürlich, dass das Papstamt als solches, egal wer dort sitzt, so gefesselt ist, dass der Spielraum immens eng ist. Immens eng ist.
Aber diese Initiative des Zurücktretens,
ja, das ist, das ist beachtlich, ja. Das ist, find ich auch beachtlich. Das war ein großer Schritt, also. Ja, interessant, ja. Na, ich habe dann, also wie ein Papst, weil ich dann viel, ich mache das immer, ich weiß nicht wieso, immer wenn ein Papst gewählt wird, schaue ich, was haben die geschrieben, der jetzige hat kaum was geschrieben, da gibt es kaum was, der ist einfach kein Theologe, kein wirklicher, also der ist mehr Praktiker.
Das ist ein Karitativ.
Ja, der ist ein Handelnder. Aber die meisten haben viel theologische Werke auch geschrieben und das ist ganz interessant. Und der Ratzinger ganz anders als der Johannes Paul. Das merkt man da. Der Johannes Paul Johannes Paul II. Ist also gewisse spirituelle Ahnungen kommen da immer durch. So ganz leise. Die kann er natürlich im Grund gar nicht wirklich aussprechen, weil das kann man in der Kirche nicht. Also das ist so mehr zwischen den Zeilen, aber das ist spürbar. Aber der Ratzinger ist ein sehr gescheiter, sehr ehrlicher Mensch, der wirklich seinen ganzen Grips anstrengt, um das zu verstehen und sicher aus dem Herzen tiefgläubig ist und versucht, das in Verstandesbegriffe zu fassen, soweit es halt irgendwie geht. Aber das heißt, im kirchlichen Bereich und genauso im Islam, der Durchbruch zum Geistigen ist halt wahnsinnig schwierig. Weil es lebt eben von diesen verstandesmäßigen Regeln. Und im Islam ist vieles eben einfach wirklich inspiriert. Und daher sind die Regeln schon sehr intelligent.
Welches Wesen inspiriert da eigentlich?
Naja, es sind letztlich arimanische Elohim, die dahinter stecken. Also diese arimanische Seite, aber ich möchte ganz deutlich sagen, dass das jetzt man nicht das Marschall Böse deswegen drauflegt. Man muss jetzt einfach nur wissen, was wann wo einzusetzen ist. Weil es vor allem auch eine durchaus wesentliche Bedeutung hat, natürlich für die Entwicklung des Christentums, auch gerade die Auseinandersetzung damit. Ja. Und das Zweite ist eben durch den arabistischen Impuls, der jetzt durch den Islam gebändigt oder gezähmt wurde, dieser arabistische Impuls, der ist aber hineingegangen, namentlich in unsere Wissenschaft. Aber über den Umweg in Wahrheit über die Theologie auch. Weil diese Art des Denkens ja auch in der Theologie drinnen ist. Also sagen wir so, die moderne Wissenschaft ist entstanden aus dem Zusammenströmen dieser arabistischen Forschungstätigkeit, verbunden mit dem mit der aristotelischen Logik, die sie auch schon hatten. Das hatten alles die Europäer nicht, noch zu dem Zeitpunkt, also als bevor die Scholastik begonnen hat. Die Scholastik entsteht eigentlich, weil dieser Impuls herankommt. Weil der Islam hat sich ja unheimlich schnell ausgebreitet. Das ist innerhalb von einem Jahrhundert ständig mitten in Frankreich irgendwo drinnen, im heutigen, bis dorthin und im Osten ganz weit. Also, und die ganze arabische Nordküste. Also das ist eine riesen Bewegung im Grunde. Und hat ein blühendes Wissenschaftsleben hervorgebracht. Im Grunde. Und in Europa gab es halt die gläubigen Mönche mit einer starken Gläubigkeit im Gefühl verankert worden, mit einer stark entwickelten Seite der Gemütsseele schon teilweise, aber die Verstandesseelenseite, das heißt der Verstandes- und Gemütsseele, das heißt es auch in Begriffe fassen zu können, war noch ganz schwach ausgeprägt. Das beginnt eben gerade dann, wenn dieser Impuls herankommt, 8. Jahrhundert ungefähr, so im Anschluss der 9. Jahrhundert, fängt es dann langsam an, dass man sich auseinandersetzt. Teilweise noch, aber mit einem mehr platonischen Denken. Also die ersten Denker sind platonische Denker, das, was dann seine Blüte hat in der Schule von Chartres. Und was anfängt, ganz stark bei dem Johannes Gottus Eriogener.
Und der kam aus dem Norden.
Der kam aus dem Norden, war ausgesprochener Platoniker, war einer der wenigen, der Griechisch konnte, einigermaßen zumindest. Und eben ein ganz tolles Werk eben verfasst hat, mit dem er auch die ganze Engellehre des Dionysius Areopagita wirklich zugänglich gemacht hat, im Grunde erst dadurch. Und das ist schon, das sieht man in dem Buch, sieht man drinnen schon ganz stark, wie dieses Ringen auch darum ist, es in Verstandesbegriffen auszudrücken. Und sein Hauptwerk, Periphysion heißt es, also über die Natur. Und damit geht es um die ganze Schöpfung, ums Göttliche, um alles ist da drinnen. Und das ist aber geführt als ein Gespräch, also zwischen dem Lehrer und dem Schüler. der Schüler stellt immer wieder Fragen und der Lehrer versucht zu antworten. Der Schüler sagt, nein, das verstehe ich noch nicht. Und dann geht's hin und her, teilweise fast so auf sokratische Weise, wo dem Schüler dann langsam das Verständnis entlockt, ohne ihm direkt die Antwort zu geben. Also wo er ihm nur auf die Fährte bringt sozusagen, und der ist dann aus sich heraus entwickelt. Ich meine, er scheitert an vielen Punkten auch, also wo er dann nicht zu einer endgültigen Feststellung kommt, aber man sieht dieses Ringen schon und auch Argumente dafür, Argumente dagegen, was dann in der Scholastik die Hauptmethode wird. Also was dann namentlich der Petrus Abelard ganz stark herausbringt, ist Sic et non. Also da wird aufgelistet, welche Kirchenväter und welche Autoritäten sprechen dafür, welche sprechen dagegen. Und jetzt wird das abgewogen und dann wird aus der Schluss gezogen. Also so ist es. Also diese scholastische Denkmethode. Und die war eben dann das Gegengewicht gegen den Arabismus. Weil man musste sozusagen sich geistig rechtfertigen vor dem, weil die haben die weggefegt. Die haben die weggefegt in jeder theologischen Diskussion sozusagen, in jeder Schrift. Und das ging ja nicht an, dass die dort einfach besser über Gott Bescheid wissen als wir. Und wir können nicht argumentieren. Wir können nur sagen, na, wir glauben, es ist anders. Das ist zu wenig. Aber dadurch hat sich in Europa auch dieses Denken entwickelt. Und das ging in die Wissenschaft dann weiter, eins zu eins. Eben einerseits diese arabistische Naturforschung verbunden mit dem am theologischen Denken des Islam geschulten eigenen theologischen Denken. Aber das starb dann wirklich kurz nach dieser Zeit, also mit Anbruch der Neuzeit, starb dieses Denken ab. Also gerade als erstes eigentlich in der Theologie. Es blieb nur in gewisser Weise lebendig was in der Naturforschung. Weil da kommt schon hinein, und das ist das Neue zum gegenüber dem arabistischen Impuls, das Neue, was hineinkommt. In Europa geht es halt nicht ohne den Ich-Impuls. Ohne den geht es nicht bei uns. Und gerade die großen Forscher, die großen Entdecker, bei denen ist der sehr stark drinnen. Und das gibt dem wieder noch eine etwas andere Nuance. Jetzt gibt es bei den arabischen Forschern, also so aus dem 6., 7. Jahrhundert oder vorher, geniale Leute. Aber die haben es durch Inspiration. Die modernen Forscher haben natürlich auch Inspirationen, aber die sind bis zu einem gewissen Grad bewusst errungen. Sie wissen nicht, dass sie sich jetzt daran arbeiten, an Inspirationen zu bekommen, aber die Art, wie sie in die Naturforschung herangegangen sind, bringt ihnen die Imagination. Es ist im Prinzip ein geistiger Schulungsweg. Also Naturwissenschaft ist ein geistiger Schulungsweg, wenn sie ernst genommen wird. Und der Herr hat in Wahrheit gerade die Anthroposophie so als eine sehr große Gemeinschaft mit dem naturwissenschaftlichen Forschen. Weil, und das ist auch in Wahrheit die eigentliche Aufgabe der Naturwissenschaft, ist die geistige Entwicklung, die dabei stattfindet. Die Technik, die daraus entsteht, ist im Grunde das Nebenprodukt. Das ist der Abfall davon, könnte man sagen. Aber das Eigentliche ist, dass es ein geistiger Schulungsweg ist. Weil es führt bis an Grenzen, wo ich das materiell Sinnliche durchstoßen muss. Bis dorthin führt es. Die Physiker stehen an der Grenze. Und von dort, da hieße es nur jetzt den Schritt weiter zu machen.
Und wenn du jetzt sagst, Wolfgang, geistige Schulung,
ja,
heißt das so viel wie die Naturwissenschaft befasst sich mit der Tatsache, die Geistgesetze, die ja um uns herum in den Naturgegebenheiten wirksam sind, um diese Gesetze zu erkennen.
Ja, ja. Ja, um diese zu erkennen und bewusst zu ergreifen und bewusst damit zu arbeiten. Und da ist also ein Zipfelschritt, um eben wirklich dazu zu kommen, diese Kräfte in der Natur draußen auch zu erleben letztlich, als Realität zu erleben. Einzelne, ganz wenige, wie mein viel zitierter Pauli, sind über diese Grenze schon gekommen. Und das heißt, sie sind bereits in den imaginativen Bereich hineingegangen, wo ihnen Wesenhaftes entgegenkommt, was da als Geistiges in der Natur, in der Materie von mir aus wirksam ist.
Da hat es einen Russen gegeben,
ja.
Bernatsky,
ja.
Der ist auch an dieser Grenze gestanden und hat sie durchschritten, weil der ist auch zur Anschauung gegangen,
ja, ja, ja.
Der geistigen Wesenheiten oder mindestens der geistigen Kräfte.
Ja, ja, ja. Nein, es gibt Einzelne, gibt es. Also, und die Naturwissenschaft konsequent weitergeführt, führt dorthin. Also die führt genau an die Grenze, wo man durchstoßt. Es ist sicher teilweise mal zuerst so, gerade bei den Physikern, dass sie natürlich einmal an die untersinnliche Grenze stoßen und einmal die unterirdischen Kräfte sozusagen kennenlernen. Das heißt, was da an Arimanischen und so weiter herauskommt. Aber das wird in der Zukunft sicher noch wichtiger werden, weil wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, dass heute unsere Aufgabe ist, auch das Untere zur Kenntnis zu nehmen und uns damit bewusster auseinanderzusetzen. Und gerade dort ist die Naturwissenschaft also Vorreiter geradezu, dort heranzugehen. Ich meine, es sind halt immer nur immer Einzelne, die sich das auch ins Bewusstsein heben können, aber im Grunde jeder, der einen wirklichen Entwicklungsschritt in dieser Naturforschung zu Wege bringt, der kommt an diese Grenze irgendwo. Ich meine, die hunderten andere, die das dann anwenden auf 100.000 Einzelfälle und mehr oder minder die Methode nur verwenden, die kommen nicht so sehr heran, weil die, ich würde jetzt nicht sagen, dass Gehirnautomaten sind, aber das Denken, das ist dann nicht mehr dieses Denken, das, wo Inspirationen hereinkommen. Die Inspiration, das ist bei den bedeutend weniger Forschern, die halt wirklich ganz neue Impulse hineinbringen. Dort ist es der Fall und die stoßen an diese Grenzen an. Das geht gar nicht anders sozusagen. Und am meisten in der Physik, weil die ist sozusagen am nächsten dran an diesem untersinnlichen Untergrund. Die anderen schwimmen so irgendwo in so einem, wie soll ich sagen, luziferisch-arimanischen Mischmasch irgendwo. Warum sage ich das? Weil die vielen Modellvorstellungen der Materie oder was sie da tun, also schon in der Chemie fängt das an, die Kugeln und die Dinge, die man sich vorstellt, das ist eigentlich ein luziferisches Bild für arimanische Kräfte, die dahinter stecken und die sicher nicht so ausschauen sozusagen, sondern die hübsche Bildchen dazu kriegen. Alles brauchbar kann man für gewisse Zwecke verwenden, man muss es nicht durchschauen. Dann kann man ja den hübschen Luzi lassen mit seiner roten, grünen Kugel oder sonstiges. Aber das sind Illusionen im Grunde, das sind luziferische Illusionen, die da erzeugt werden.
Du Wolfgang, du hast vorher gesagt, du möchtest mit uns anschauen die Umgebung dieser Gralsburg.
Ja.
Kann man sagen, dass Gundishapur ist eine Stadt gewesen,
ja, ja,
in Arabien, und dass diese Hochburg, die es da gegeben hat,
ja,
arimanischer Prägung, dass das gewissermaßen zur Gralsburg ein im Osten gelegenes geben wird.
Es ist, ja, sicher. Ich meine, es gibt ja dann noch diese Burg des Klingsor. Die liegt in der Mitte, irgendwo im Süden, oder, aber dann so in der Mitte auch dazwischen irgendwo. Also ja, könnte man sicher sagen, der Impuls von Gundishapur, das ist so das extreme Gegengewicht auf der anderen Seite. Also das heißt, dass aber der kriegt dann jetzt in neuerer Zeit dann natürlich wieder umgekehrt ein ganz starkes Gegengewicht ganz im Westen in Amerika. Also namentlich an der Westküste. Silicon Valley und diese Geschichten dort und vor allem auch die ganze Denkart, die dort entwickelt wird, die ist eigentlich das Spiegelbild von dem Impuls. Und teilweise ja auch die Wüste von Nevada und die ganzen Geschichten dort, das, wo die Atombomben getestet und entwickelt wurden, das ist alles nicht zufällig, dass das dort ist. Das sind ja so, hinter der Küste ist ja dann sehr bald ein sehr wüstes Gebiet irgendwo. Und also auch nicht, sicher nicht zufällig, dass das landschaftlich eine gewisse Ähnlichkeit hat. Wobei natürlich in Amerika es noch wesentlich stärkere arimanische Kräfte aus dem Untergrund gibt, die dort wirken. Also die sind dort noch viel, viel stärker. Also das, ich würde sagen, das ist so eine höhere Metamorphose davon, von dem Ganzen. Und natürlich auch, was an medizinischen Impulsen von dort kommt. Also, weil gerade von der Westküste geht ganz stark der Impuls aus, wenn man mit der Schönheitschirurgie fängt es an, aber dann eben den ganzen Körper umzubauen, zurechtzubauen, in Maß zu schneiden, wie man halt passt. Bis in die Geschlechtlichkeit alles. Das sind Impulse, die alle von dort ausgehen. Also das heißt, da arbeitet man daran, den Menschen nach arimanischem Verstand zu designen. Das ist ganz interessant. Und dann gibt's so Denkschulen, die vom sogenannten Intelligent Design sprechen und die jetzt damit sozusagen Gott erklären wollen, gegen die Evolutionslehre kämpfen. Und das ist aber kein wirklich Impuls von ganz oben, oder? Das ist auch so ein Impuls, geradezu so ein arabistischer Impuls sozusagen, also ein verwandelter.
Da hat es unter dem Ratzinger doch eine Epoche gegeben.
Ja.
Wie war das? Intelligence Design,
ja,
gegen die alte katholisch-päpstlich vertretene Glaubensauffassung.
Ja.
Das war doch ein mächtiger Streit.
Ja. Ja. Also, naja, da. Das Intelligent Design, ich meine, da gibt es mittlerweile schon 100.000 Richtungen, die versuchen einerseits auszuhebeln, also die materialistische Evolutionslehre, die natürlich ihre Haken irgendwo hat, aber weil sie unvollständig ist. Aber ihr wisst ja, dass sich Steiner sehr damit beschäftigt hat und eigentlich eher positiv in Wahrheit. Nur, er hat nur gegen die materialistische Missdeutung der Evolutionslehre gesprochen, die halt passiert ist, aber nicht der Gedanke der Evolution selber, sondern der ist ein ganz wesentlicher.
Wovon der Hauptvertreter eben nicht darin war.
Genau.
Ja.
Genau. Und der selber hat es ja noch gar nicht so ganz in den Materialismus hineingeführt. Ich meine, er hat sogar im letzten Werk dann so einen Zusatz, also dass er auf Gott nicht verzichten konnte. Allerdings muss man dazu sagen, das ist erst ab der dritten Auflage drinnen. Also,
oh, ja,
ist nicht ab der ersten drinnen. Also wird, sage ich mal, ja Zugeständnis gewesen sein. Aber
wie kommst du da an, Wolfgang? Wie kommst du an diese Information?
Im Internet findet man halt viel. Weil man findet nämlich auch die alten Ausgaben.
Ah, ja.
Weil die sind digitalisiert, in verschiedenen Bibliotheken gibt es sie digitalisiert und die kann man abrufen. Und da gibt es die verschiedenen Ausgaben. Da sieht man dann, ab der dritten Ausgabe ist das Nachwort dann nämlich ein bisschen anders. Da steht nämlich der entscheidende Satz dann drinnen. Weil es wird dann gern zitiert, ja, aber selbst Darwin hat ja sich noch auf Gott berufen, aber nicht gleich. Also das heißt, ich glaube, er wollte einfach Unruhe vermeiden.
In gewissen Kreisen, ja.
Ja, also dieses Intelligent Design will einerseits also die klassische Kirchenlehre aushebeln, als auch eben die naturwissenschaftliche im Grunde, weil die arbeiten an was Eigenen in Wahrheit. Also da kommt ein eigener, natürlich arimanisch inspirierter Geistesimpuls auch herein. Also das ist weder der katholische oder evangelische oder wie auch immer, noch eben der Wissenschaftsimpuls, sondern es ist eine eigene Richtung. Es gibt einiges, auch vieles im Osten, auch das Mormonentum ist sowas Eigenartiges. Da gibt es das Mormonentum, also da gibt es ja einiges, die da das Risen Center in Salt Lake City haben, auch in der Salzwüstengegend rundherum. Also da kommen lauter arimanische Impulse herein. Aber wie gesagt, mit verschiedensten Schattierungen. Mit verschiedensten Schattierungen. Und es wird immer nur darum gehen, das richtige Gleichgewicht zu finden. Mein Gott, ich werfe es ja dauernd dem Christian Clement vor, der diese SKA jetzt herausgibt, die kritische Ausgabe der Steinerwerke. Wobei kritisch heißt nichts anderes, als dass er alle Textfassungen vergleicht miteinander, also die verschiedenen Ausgaben. Das heißt nicht, dass er Steiner kritisiert, sondern das heißt nur, dass die Textentwicklung verfolgt wird. Und der ist aber Professor an einer Mormonenuniversität.
Das werfen Sie ihm vor.
Total. Also was kommt jetzt mit allem, was die machen, weil was die Mormonen machen, also die haben eine Totentaufe von Steiner sogar gemacht. Mit der hat der Clemens zwar nichts zu tun, aber haben es wirklich offensichtlich gemacht. Also ja, damit wollen sie sich den geistigen Impuls einverleiben. Weiß Gott, was alles geredet wird. Das ist kurios manchmal.
Da ist Herr Ahr aber kräftig ein Werk.
Ja. Na, was heißt? Also es ist immer gut, ihn einmal überall zu entdecken. Ja, nicht immer schon, dort die Arabisten und da die dort und der vor der Haustür steht und im Keller wohnt, den übersieht man meistens. Ja, also aber es geht darum, halt eben mit dem Gralsimpuls eben dieses individuelle Gleichgewicht letztlich zu finden, dieser Kräfte. Und verstärkt eben durch die Christuskraft, die da mit dabei ist, also bei diesen Gralskräften. Das macht das aus, dass dann selbst diese Kräfte der Asuras, die ganz von unten kommen, dass die eine ganz positive Aufgabe bekommen. Und ganz im Dienste der Ich-Kraft dann auch sind. Weil sie sind jetzt, dann möchte ich sogar noch weitergehen, dann hängen sie womit zusammen? Dann hängen sie mit den Auferstehungskräften zusammen. Weil die Asuras erneuern eigentlich den physischen Leib. Da geht es gar nicht einmal nur ums Ätherische, sondern um den physischen Leib, weil die stammen vom alten Saturn, da wurde der physische Leib des Menschen veranlagt. Als Wärmeleib erst, aber immerhin. Also das heißt, die sind für den physischen Leib zuständig. Und das heißt, die Kräfte sind notwendig für die Auferstehung. Und wenn sich die verbinden mit der Christuskraft, dann sind das die höchsten Kräfte, die man sich nur vorstellen kann. Und Gralsimpuls heißt eigentlich letztlich sich mit dem verbinden. Irgendwo. Wir werden uns das dann das nächste Mal noch nicht gleich auf den Kain und Abel gehen, sondern es gibt noch einiges zu sagen über die kosmischen Zusammenhänge des Gralsimpulses und auch noch, was ich schon angedeutet habe, Verwandlungen, die im Menschenwesen passiert sind, nämlich bis ins Körperliche hinein oder bis in die Physiologie des Körperlichen hinein. Und das findet also auch seinen Ausdruck in der Gralserzählung, namentlich dann eben jetzt von Wolfram von Eschenbach, beziehungsweise was dann überhaupt um die Zeit stark im Bewusstsein war, dieser Gang von der Dumpheit über den Zwiefel zur Selde. Also aus der Dumpfheit über den Zweifel zur Geistigkeit zu kommen, zur Seligkeit zu kommen. Wie immer man das auch versteht. Und das hängt zusammen damit, dass da der Übergang zur Bewusstseinsseele schon stattfindet oder vorbereitet wird, sagen wir mal so. Das heißt, aber jetzt zu der Seite der Bewusstseinsseele, die das Geistige erfassen kann. Nicht bloß das Äußere, bei dem der arabistische Impuls stehen bleiben muss. Aber ich denke, das machen wir das nächste Mal. Danke.
Danke.